Man kann da unglaublichen Geschichten begegnen, wo man echt den Mund offen hat und denkt, wow. Das ist eben das so gemeint, dieses reduzierte Leben, also mit relativ wenig zufrieden zu sein, Menschen zu begegnen, die sich freuen, die Freundschaft leben, gastfreundlich sind.
Also ich finde es dort einfach super, weil wie gesagt, man ist rundum von Natur umgeben.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Heute reisen wir gemeinsam nach Mauritius, eine Insel im Indischen Ozean, die für viele ein Inbegriff von tropischer Schönheit ist, die aber auch mit Tiefe hinter den Postkartenmotiven aufwarten kann, mit kultureller Vielfalt und natürlich mit wunderschöner Natur. Unser heutiger Gast ist Antje Allroggen. Sie hat Kunstgeschichte, Philosophie und Komparatistik studiert und arbeitet als Journalistin hauptsächlich für den Deutschlandfunk. Und sie kennt Mauritius nicht nur aus der Perspektive einer Reisenden, sondern sie hat mehrere Jahre gemeinsam mit ihrer Familie auf der Insel gelebt. Sie hat dort den Alltag erlebt, Freundschaften geschlossen, recherchiert, geschrieben und zugehört und schlussendlich sogar auch einen Reiseführer über Mauritius geschrieben mit dem Titel 111 Orte auf Mauritius, die man gesehen haben muss. Wir werden es in dieser Folge bestimmt nicht schaffen, über alle dieser auch 111 Orte zu sprechen, aber ein paar werden wir bestimmt ansprechen und dabei auch davon profitieren, dass dieser Reiseführer unlängst in eine Neuauflage gegangen ist, aktualisiert wurde und für diese Aktualisierung war auch Antje wieder vor Ort, hat recherchiert und dementsprechend kann sie also ganz frisch ihre Eindrücke mit uns teilen. Und in dieser Folge haben wir ausnahmsweise nicht nur eine Expertin zu Gast, sondern gleich zwei. Wir haben uns auch mit Nicole Eschke unterhalten, denn Nicole lebt seit 6 Jahren jetzt schon dauerhaft auf Mauritius. Sie ist dort als Reiseleiterin von Let's Go vor Ort und kennt sich also bestens aus. Und sie betreibt zudem auch noch ihr eigenes Restaurant dort. Und von ihrem Leben, spannenden Tipps und Tricks und auch kulinarischen Highlights berichtet sie uns am Ende dieser Folge. Bleibt also unbedingt dran. Und damit geht's jetzt los mit einem Deep Dive in einige Facetten dieser spannenden Insel. Bitteschön. Und damit, hallo Antje, herzlich willkommen bei den Edelweiss Travel Tales. Schön, dass du dabei bist. Hi.
Ja, hallo Erik, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Du bist ja unlängst durch die Arbeit an der Neuauflage deines Reiseführers 111 Orte, ich habe ihn gerade schon erwähnt, nach Mauritius zurückgekehrt. Mhm. Also dorthin, wo du mit deiner Familie ja ungefähr 2 Jahre gelebt hast. Mittlerweile lebt ihr wieder in Deutschland, das heißt, das war eine Rückkehr. Und deine Tochter hat dich auf dieser neuen Reise begleitet. Wie war das denn für dich und für euch, jetzt mit etwas Abstand wieder dort zu sein?
Ja, das ist natürlich für uns ein ganz großer Sehnsuchtsort geworden. Mhm. Und also wir als Familie reden eigentlich immer, gerade wo es hier so schrecklich regnet und früh dunkel wird. Das wird es auf Mauritius natürlich auch, es wird früh dunkel, aber die Sonne kommt schnell wieder und die Wärme und das Tropische. Also es ist einfach ein Sehnsuchtsort geblieben und wir träumen uns oft dahin zurück. Und insofern war das auch eine spannungsgeladene Reise, besonders für meine Tochter. Die war da noch ein Grundschulkind. Jetzt ist sie im Studium. Die wollte einfach sehen, was hat sich verändert. Was ist noch so geblieben, wie ich es als Kind erlebt habe.
Ich wollte sagen, was hat sich verändert? Aber auch der Vergleich war bestimmt spannend für sie. Inwiefern ist meine Erinnerung an das damals eine wahrhaftige Erinnerung oder eben doch eingefärbt durch den damaligen kindlichen Blick, der heute vielleicht ein ganz anderer sein könnte?
Ja, absolut. Also sie ist eben gegangen nach der 2. Klasse bei einer französischen Schule auf Mauritius, einfach deshalb, weil die englische keinen Platz mehr hatte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie am Anfang immer völlig frustriert uns Eltern angerufen hat und gesagt hat, ich verstehe hier kein Wort, ich bin auf dem Klo und telefoniere heimlich, meine Güte. Und das hat natürlich auch eine Weile gedauert, aber irgendwann, wie das dann so ist, Kinder lernen ja einfach unglaublich schnell, war es dann da. Und jetzt waren wir nochmal mit ihrer früheren Grundschullehrerin, mit der wir noch befreundet sind, in der Klasse. Und sie durfte sich da hinsetzen, wo sie früher war. Und also es fühlte sich dann wahrscheinlich schon für den Moment so an, als wäre es eine Zeitreise gewesen.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr auch daheim in Deutschland oft über Mauritius sprecht, euch gemeinsam daran erinnert. Was sind das dann für Momente, für Erinnerungen? Jetzt abgesehen mal davon, dass ihr euch sehnsüchtig an das gute Wetter und an das schöne Licht zurückerinnert.
Ja, ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht, was das eigentlich ist. Es gibt im Französischen so eine Bezeichnung, die ich vorher auch nicht kannte. Also dieses une vie simple, also dieses einfache Leben. Das kann man gar nicht so richtig übersetzen, finde ich. Weil bei uns in diesem Einfachen ja auch immer sowas zu wenig, was weiß ich, wovon mitschwingt. Aber das ist eben das so gemeint, dieses reduzierte Leben, also mit relativ wenig zufrieden zu sein, Menschen zu begegnen, die sich freuen, die Freundschaft leben, gastfreundlich sind. Ist vielleicht ein bisschen anderes Bild von Mauritius als viele Urlauber haben, die natürlich da auch ganz viel Luxus erleben können. Aber wenn man da lebt, kann man eben auch einfach barfuß am Strand eine schöne Zeit haben. Ich kann mich daran erinnern, als wir wieder hier waren, sind meine beiden Töchter erst immer noch barfuß hier auf den Bürgersteigen rumgelaufen, bis sie dann gemerkt haben, ist irgendwie nicht so passend. Das ist so ein bisschen damit gemeint.
Schön. Und wie war es für dich, zurückzukehren? Gab es bestimmte Orte, die du sehr gern unbedingt wiedersehen wolltest oder bestimmte Dinge, die du wieder tun, erleben, wahrnehmen wolltest?
Ich muss schon sagen, das ist natürlich für mich als Erwachsene eine lange Zeit gewesen, auch von Abstand nehmen. Und das war damals keine leichte Entscheidung, die zu fällen, also wieder zurückzugehen. Das lag vor allem daran, dass wir gesagt haben, wir sind Deutsche. Das ist nicht unsere Kultur, nicht unsere Sprache. Aber du fragtest nach so einem Lieblingsort, was ein schöner Moment ist, wenn man mit dem Auto so aus dem Norden kommt und dann geht es so ein bisschen bergab auf der Straße und so viele Küstenstraßen gibt es gar nicht auf Mauritius mit richtig freiem Blick. Und dann auf einmal sieht man eben so das Wasser und Le Morne, also diesen schroffen Felsen, der so ins Wasser fällt. Und da gibt es ganz viele Geschichten, dass also Sklaven sich auch irgendwann daraus ins Wasser gestürzt haben, als sie verfolgt wurden. Es gibt den berühmtesten Inselkünstler, der ist natürlich lange tot, aber der da viele Spaziergänge unternommen hat. Das ist ein sehr schöner Ort nach wie vor.
Ist dann wahrscheinlich auch einer jener 111 Orte, die du im Buch beschreibst?
Ja, natürlich, das darf nicht fehlen. Es sind natürlich so ein paar Pflichtorte dabei, klar, ja. Aber auch andere, so geheim. Verstecke.
Hättest du dafür ein Beispiel, ohne jetzt zu viel schon zu verraten, aber einfach um mal die Bandbreite zu erahnen, der Orte, die dir viel bedeuten?
Ja, ich habe ein paar neue jetzt entdeckt. Ich verrate vielleicht mal einen, weil das auch ganz spannend ist.
Ja.
Wir waren jetzt viel mit dem Auto unterwegs und da muss man schon sehr wachsam sein. Und meine Tochter und ich haben oft Stopp gerufen. Wir hatten den Luxus und hatten Fahrer und konnten dann wenigstens entspannt aus dem Fenster gucken. Weil so viele Orte so schnell an einem vorbeiwischen. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass es so Kopfflechterinnen gab. Also so eine ganz kleine Manufaktur mitten an der Landstraße ohne Tür, wo man einfach reingehen kann und sich unterhalten kann. Da saßen Frauen auf dem Fußboden, auch barfuß und sind dann am Flechten für Hotels. Also die haben auch durchaus dann Auftraggeber, aber man kann auch selber was kaufen. Wir haben uns da so kleine süße Taschen gekauft, wo nicht viel reinpasst, aber die einen an was erinnern.
Schön, auch einer jener 111 Orte. Da merkt man schon, es gibt eine große Bandbreite in bzw. auf Mauritius. Wenn wir mal einen kleinen Schritt zurückgehen, kannst du vielleicht Mauritius grundsätzlich uns nochmal vorstellen, bevor wir jetzt noch tiefer eintauchen in das eine oder andere Detail, auch in das, was ihr dort so erlebt habt, was euch dort damals hingezogen hat. Für jemanden, der oder die noch nicht dort war, was ist Mauritius für ein Ort?
Ja, vielleicht mal ganz grob angefangen. Mauritius ist nur so ein Punkt, wenn man sich einen Globus anguckt, kaum so richtig zu sehen, liegt also mitten im Indischen Ozean unterhalb von Madagaskar, viel größer. Madagaskar, das überfliegt man auch, hat etwa 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Ich vergleiche das immer so mit Köln. Wenn man sich so fragt, wie viele Menschen Insulaner da leben, dann kann man, finde ich, damit ganz gut zurechtkommen. Ja. Ist seit 1968 unabhängig und davor eine ganz bewegte Geschichte, war also portugiesische Kolonie, danach holländische, englische, auch französische, lebte lange Zeit vom Zuckerrohranbau. Das sieht man auch noch zum Teil, aber heute ist der Tourismus natürlich eine ganz wesentliche Einnahmequelle. Ja, und viele verbinden es mit was ganz Paradiesischem. Also die Insel ist umgeben von wirklich türkisblauem Wasser und das liegt daran, dass es eben eine Lagune ist. Das heißt, das Meer ist da noch ganz flach, deswegen schimmert dieses Blau so schön durch.
Was war es, das euch damals dorthin gezogen hat? War es diese Vorstellung vom Paradiesischen oder gab es einen noch konkreteren Grund?
Ja, das war eigentlich ein Geschäftsgrund. Also Aha. mein damaliger Mann hat damals in Hamburg in der Reederei gearbeitet. Das beschreibe ich auch so ein bisschen im Vorwort. Und irgendwann zwischen den Jahren habe ich ihn da besucht. Da wir sind hingefahren. Da war natürlich wenig los, der in der Reederei. Und sein damaliger Chef, wie die Hamburger so sind, der hat nicht viel Smalltalk mit mir gemacht, sondern hat einfach so gefragt über den Tisch, haben Sie Lust, nach Mauritius zu gehen? Hat gesagt, was?
Wie bitte?
Ja, das dachte ich mir schon, dass Ihr Mann Ihnen das noch gar nicht erzählt hat. Nein, hat er nicht. Und ja, das war eben tatsächlich dann so ein Zeitfenster, wo ich noch jüngere Kinder hatte und nicht so eingebunden war in den Job, aber auch so ein bisschen Langeweile vielleicht verspürt habe, es könnte mal was Neues kommen. Und dann, ich wusste nichts über Mauritius und habe dann erstmal gefragt, A, gibt es da Schlangen und B, gibt es da schlimme Krankheiten? Und das wurde verneint und der Rest war Überraschung, so kann man das sagen.
Also hast du dich dann relativ bereitwillig drauf eingelassen. Gerade mit kleinen Kindern gäbe es sicherlich auch viele, die sagen würden, ah ja, ich hätte jetzt schon Bock, aber ja. Ich habe Kinder, es ist irgendwie alles zu kompliziert und zu stressig, das lassen wir jetzt mal lieber sein.
Ja, gut, dass man das am Anfang gar nicht so weiß.
Du hast mir auch vorher erzählt, wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert, dass da die Locals, die Nachbarn auch bei euch vorbeikamen und erstmal Hängematten vorbeigebracht haben zur Begrüßung.
Ja, das stimmt, da kann ich mich dran erinnern, genau. Also die waren direkt neben uns und ja, man kann dann auch herrlich so in dieser Zeit versacken und man sieht dann das Meer und ja, es ist schön dann einfach auch was zu trinken oder was zu essen dabei. Barbecue hat ja auch eine Tradition da zu grillen und genau, die Nachbarn hatten dann irgendwann Hängematten und konnten die so schön befestigen an Palmen und ich weiß noch, dass die Freya, meine ältere Tochter, irgendwann sagte die nichts mehr und war so einfach eingeschlafen und schaukelte so ganz gemütlich da in der Hängematte. Das Bild habe ich auch noch sehr in meinem Kopf.
Ja, schön. Und diese paradiesischen Bilder, die du selbst vor Augen hattest, als es hieß Mauritius, dann wurde dir wahrscheinlich relativ schnell klar, okay, Schlangen gibt es angeblich nicht, aber dafür Strände, Berge, Regenwald, Unterwasserwelt, schöne Natur. Wie hat dich diese Seite von Mauritius empfangen? Also hast du das schnell auch so empfunden und so wahrgenommen, dass es tatsächlich neben den Herausforderungen und dem ganzen Stress und der Schule und den Sprachen und so, dass es eben auch eine wirkliche paradiesische Seite hatte?
Ja, ist eine gute Frage. Also wir sind einmal umgezogen auf Mauritius, nämlich das war so eine Sache, man denkt ja, okay, wir suchen uns da irgendwie ein nettes Häuschen, das dürfte ja kein Problem sein, war es aber. Also wir waren spät dran und hatten erstmal nur ein Ferienhaus, das sehr einfach war mit so einem Reetdach, das hat man da häufiger, aber sehr einfach möbliert und das lag aber fantastisch, ganz im Norden von Mauritius, hatte einen öffentlichen Strandzugang. Also öffentlichen Strand gibt es auch nicht überall auf Mauritius. Und ich konnte eigentlich, habe viel da geschrieben am Anfang. Das war auch so eine Strategie, um anzukommen. Einfach das Schreiben, was einen so beschäftigt. Und ich hatte so einen direkten, straight Blick wirklich auf das Meer. Und das war so unfassbar schön. Und ich habe dann also auch diese kleineren Inseln gesehen im Norden, die da sind. Und das hat mich am Anfang komplett überfordert. Ich dachte dann, es war aber auch so ein bisschen vielleicht so dieses gestresste Europäische, so von wegen, da muss ich doch jetzt was tun bei mir. Ich muss mich doch jetzt ändern, wo ich sowas Schönes sehe und damit aufwache. Verdammt nochmal. Und es tut sich trotzdem nichts. Also das hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, nee, irgendwie läuft das anders.
Das ist so ein bisschen dieser Stress, den wir uns oft auch im Urlaub machen, ne? Beim Reisen, wo man dann irgendwie eine Woche im Paradies ist und sich dann selbst schon wieder Druck macht, dass man sich doch jetzt mal entspannen muss, dass man sich jetzt irgendwie selbst finden muss oder irgendwelche großen Fragen bewältigen möchte. Klingt kitschig, aber statt loszulassen, aber genau das ist ja die Herausforderung und braucht eben dann auch seine Zeit.
Genau, das will ich damit sagen, genau. Also das einfach, diesen Prozess abzuwarten und das hat eine Weile gedauert.
Wie lange hat das gedauert und wann hattest du das Gefühl, ja, jetzt bin ich so langsam mal im Takt dieses Ortes?
Ich glaube, das hatte damit zu tun und das ist natürlich schön, als Journalistin hat man ja immer so einen schönen Vorwand, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also ich habe die Zeit dann einfach genutzt, wenn die Kinder in Schule und Kindergarten waren und mein damaliger Mann gearbeitet hat, da hatte ich Freizeit sozusagen und bin dann mit meinem Auto einfach losgefahren. Damals gab es noch keine richtigen Navis, also das war schon echt Abenteuer, aber das hat, glaube ich, geholfen. Also viele interessante, liebenswerte Menschen kennenzulernen und die dann gesagt haben, komm, ich nehme dich mit, heute Abend ist da und da ein Konzert und dann hat man wirklich so Wow-Momente, dass man denkt, das kann nicht wahr sein, hier spielt gerade einer aus der Carnegie Hall, der ist hier eingeflogen worden und man weiß das gar nicht. Man weiß das nur, weil man jetzt irgendwie jemanden kennengelernt hat. Das geht dann so Mund zu Mund mäßig. Das hat dazu gesorgt, glaube ich, dass ich irgendwann so in diesen Flow reingekommen bin.
Erinnerst du dich noch an ein paar Themen, die dich damals journalistisch interessiert haben?
Ja, absolut. Also das war, naja, als ich schon ein bisschen länger da war, hat mich das sehr interessiert, diese Kolonialgeschichte von Mauritius, verbunden mit der Frage, warum wird eigentlich darüber so wenig gesprochen? Das hat sich jetzt sicherlich geändert, 10 Jahre später, aber die sogenannten Franco-Mauritier, das sind die Franzosen, die eben damals als Kolonialherren auf die Insel gekommen sind, das sind immer noch sehr, sehr wohlhabende, steinreiche Leute, denen ganz viel Terrain gehört, was weiß ich, auf dem jetzt Golfplätze sind, Hotels. Und die haben da auch das Sagen. Also man kann schon sagen, dass es eine ganz klar hierarchisch geordnete Gesellschaft ist. Anders als man sich das so vorstellt, dass alle miteinander immer schön happy sind, so wie so eine Regenbogennation heißt es ja auch oft. Das ist nicht der Fall. Und ich habe auch probiert, einen Fotografen, der also auf Mauritius einfach schon so durchgereicht war, wo die gesagt haben, den kennen wir schon, den brauchen wir nicht mehr. Da habe ich mal probiert, den in Deutschland so ein bisschen bekannter zu machen. Und na, das ist eben ein paar Jahre her, da wurde mir auch gesagt, was soll man in Deutschland mit Mauritius? Das interessiert uns nicht, das ist weit weg.
Über schöne Urlaubsbilder hinaus wahrscheinlich, ne? Also dann kann ich mir vorstellen, das Klischee abgefragt, aber die Geschichten dahinter, die ja aus meiner Sicht auch für Reisende mindestens genauso spannend sind, schöne Natur genießen ist immer eine gute Idee, aber sich dann eben auch mit der bewegten, faszinierenden, manchmal auch schwierigen Geschichte eines solchen Ortes zu beschäftigen, macht den Ort ja im Zweifel interessanter, vielfältiger, facettenreicher.
Ja, es kratzt so ein bisschen an diesem paradiesischen Bild, wo man sich eben so, ich weiß nicht, sowas vorstellt, wo alle irgendwie nur am Strand tanzen und immer nur happy sind. So ist es natürlich nicht.
Ja, also das heißt, wenn man ein bisschen tiefer recherchiert, die Hierarchien in der Gesellschaft angeht, ist diese bewegte Geschichte durchaus noch präsent? Gilt das auch für andere Zusammenhänge? Also du hast ja angesprochen, ne, durch diese bewegte Geschichte wird dort kreolisch gesprochen. Es gibt indische Einflüsse, afrikanische, französische, ich glaube auch chinesische. Das könnte ja vermuten lassen, dass es eben auch eine sehr, sehr vielfältige Kultur gibt, dafür, dass es eigentlich so ein kleiner Ort mit einer relativ überschaubaren Bevölkerungszahl ist. Also Kulinarik, kulturell und so weiter und so fort.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Küche ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür. Oder auch die Musik, die kreolische Musik, die Sega, die es da gibt. Aber ja, in der Küche kann man auch sagen, da begegnen sich ganz viele unterschiedliche Einflüsse und daraus ist dann die kreolische Küche entstanden. Wobei die, ja, ich glaube, da machen auch einige Hotels, die entdecken die jetzt erst gerade. Vorher gab es eben viel, was weiß ich, chinesische oder internationale Küche und jetzt so langsam habe ich den Eindruck, entdeckt auch die, ja, so bessere Küche oder die besseren Hotels, dass das eine Richtung ist, mit der man auch spielen kann und verschiedene Einflüsse vielleicht mehr betonen kann als andere. Galt lange, glaube ich, so eher als Hausmannskost.
Ja. Wahrscheinlich viel Streetfood ist dann kreolische Küche, ja. Aber wenn man dann was Elegantes, Hochwertiges kredenzen möchte, hat man sich dann anders orientiert. Oft ist es ja mittlerweile aber auch so, dass dann auch die etwas besser betuchten Reisenden genau nach dieser Küche dann auch fragen an den entsprechenden Orten.
Genau, ich denke auch, es ist eine Frage der Nachfrage, dass viele in den Hotels gesagt haben, super Küche, aber kriegen wir auch zu Hause, gibt es auch was Kreolisches.
Und was ist kreolische Küche? Wie kann ich mir die vorstellen?
Ja, also das ist natürlich eine Mischung aus ganz vielen Einflüssen. Du hast schon gesagt, chinesisch, indisch. Also wir haben da auch Freunde gehabt, wo wir das erste Mal dann mit der Hand ganz klassisch indisch gegessen haben. Französisch habe ich, glaube ich, schon genannt. Das sind so die afrikanisch, nicht zu vergessen, das auch. Und daraus kommen dann Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Also Curry kennt man natürlich oder eine Dope. Das ist dann Fisch oder Fleisch, umgeben von einer Soße. Die ist meistens, die hat es ganz schön in sich. Und dann mit dem schönen klebrigen Reis dabei. So kann man sich das vorstellen. Und was eigentlich immer ganz schön ist, es gibt immer so eine nette kleine Soße dabei. Das kann ein bisschen scharf sein. Unsere Lieblingssoße war so mit Kokosnuss und da ist, glaube ich, auch Zitrone dabei gewesen. mit Knoblauch gehackt, also wie so eine Chutney-Variante, so kann man sich das vorstellen. Und die mit Kokosnuss, die heißt, glaube ich, Satini. Also das, ja, sind so Sachen, die dann aber auch da besonders gut schmecken. Und wenn man sie zu Hause nachmacht, denkt man so, da fehlt irgendwie was.
Interessant. Und wie erklärst du dir das? Liegt es am Ort oder liegt es dann doch daran, dass die richtigen Gewürze irgendwie fehlen?
Ja, ich glaube beides irgendwie. Ne? Ja. Also klar, Koriander spielt eine Rolle. Gut, das kriegt man hier auch. Aber natürlich gibt es da auch viel Gemüse, was da von den Bäumen fällt. Oder vielleicht nicht von den Bäumen, sondern Sträuchern. Und das ist hier dann doch sehr schwer, also eine schöne Mango zu finden oder diese Bananen flambées kennt man ja auch. Das ist ja jetzt nichts Typisches nur auf Mauritius, aber das sind ja diese ganz kleinen, sehr überreifen Bananen und da kommt dann ganz viel Rum dazu. Der spielt ja auch eine große Rolle auf Mauritius. Mhm. Viel Zucker, brauner Zucker. Naja, und das haben meine Kinder auch sehr geliebt. Ich hoffe mal, dass der Alkohol dann wirklich weg war. Aber wenn man das dann hier nachmacht, sind das andere Bananen. Es ist anders.
Ja.
Und die Wärme fehlt, das, was einem umgibt.
Das trägt natürlich dann auch viel zum Genuss bei, die ganze Atmosphäre, in der man so eine Mahlzeit dann noch einnimmt. Ich habe auch ein bisschen rumgegoogelt und geschaut, was du damals so veröffentlicht hast, jetzt abgesehen von dem Buch, das kürzlich die Neuauflage hatte. Da gab es zum Beispiel auch ein Interview im Deutschlandfunk, das wurde betitelt mit Mythos Mauritius. Das ist natürlich zum einen wunderbare Alliteration, aber dennoch gefragt, was macht denn Mauritius für dich zum Mythos? Warum Mythos? Was steckt hinter diesem Mythos für dich?
Ja,
ich weiß nicht, vielleicht wurde das auch von der Redaktion so betitelt und du steckst gar nicht dahinter, aber vielleicht ja doch.
Ach, so eine Alliteration und mit Mythos kann ich da was anfangen. Ja, wir haben das ja schon so ein bisschen berührt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man mit dieser Insel nie so ganz fertig wird. Also ich habe zwar gerade gesagt, als ich wiedergekommen bin, dachte ich so, wie langweilig irgendwie, alles schon gesehen und nicht zu vergleichen mit einer Großstadt, in der man jeden Abend irgendwie was Kulturelles erleben kann. Das steht auch irgendwo. Aber trotzdem, ich habe das immer so genannt, man kann eben so Tiefenbohrungen da machen. Also man kann an der Oberfläche einfach, und dagegen ist ja gar nichts zu sagen, in ein super Hotel gehen. Die sind architektonisch einfach so, das ist so zauberhaft dann, wenn man da reingeht, ist eigentlich immer so, dass die liegen alle am Strand, am Meer, fast alle und geben so eine Perspektive ins Unendliche. Man guckt also so häufig dann wirklich nur noch auf das Meer. Das macht so einen ganz friedlichen Eindruck. Aber dann, das haben wir gerade schon so auch erwähnt, kann man eben immer tiefer gehen und immer weiter bohren, bis hin zu ganz crazy Geschichten, auf die ich gestoßen bin. Dass man manchmal denkt, das ist so eine Insel, die ist nicht so ganz gelandet, die ist nicht so ganz bodenständig, sondern die fühlt sich an wie zwischen Himmel und Erde. Das war zu späterer Zeit, als ich wirklich komplett eingetaucht bin.
Ja.
Und da habe ich dann tatsächlich gehört, dass es da so engelhafte Wesen, es gibt Leute, die glauben an so Lemuren, die spielen da eine Rolle. Und das heißt, der Aberglaube spielt auch eine Rolle. Und das meint zumindest mit Mythos. Hm. Also man kann da unglaublichen Geschichten begegnen, wo man echt den Mund offen hat und denkt, wow. Das habe ich einfach sehr gemocht.
Also zum einen zum Thema Spiritualität, aber ich glaube, du bist auch auf die eine oder andere wilde Piratengeschichte gestoßen.
Ja, also es gibt ja nach wie vor noch Leute, die, ich glaube, auch ihr Werkzeug dabei haben und buddeln. Aha. Und ich glaube, die finden auch immer noch was. Aber klar, die Corsair, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, die Piraten haben ja wirklich auf Mauritius auch etwas versteckt, wenn ein Schiff gestrandet ist, was ja immer wieder vorgekommen ist. Und genau, da spielt auch eine ganz große Rolle, dieses sich auf die Suche machen nach Schätzen, die noch irgendwo verschwunden sind und darauf warten, gehoben zu werden. Und wahrscheinlich hätte sich das gelohnt, sowas zu finden. Also die hatten schon was dabei, die Leute, wenn die wochenlang unterwegs waren aus Holland oder Frankreich, hatten die ja alles dabei, das ganze Tafelsilber und so weiter.
Ja, ist von auszugehen, das stimmt, ja. Und Stichwort Tiefenbohrung, du hast dich, glaube ich, auch ein bisschen mit der Literatur von Mauritius auseinandergesetzt.
Ja.
Würde man gar nicht unbedingt meinen, aber es ist faktisch so, Mauritius hat eine ganz eigene Literatur.
Ja, ich gucke jetzt gerade in mein Regal. Also wir hatten immer.
Hinter dir.
Ist jetzt genau, da stehen andere Sachen, aber ich habe mindestens 2 oder 3 Regalböden nach wie vor. Sie hatten echt zu schleppen, nur mit mauritischer Literatur.
Ach schön. Das heißt also auch nicht nur in Anführungszeichen Literatur über Mauritius, sondern wirklich aus Mauritius.
Aus Mauritius, genau. Mhm. L'Ecclesio hat ja irgendwann den Literaturnobelpreis bekommen. Das ist jetzt schon ältere, ich glaube, der erste Jahrgang 1938. Der reist regelmäßig nach Mauritius. Und was das Tolle ist, er setzt sich auch sehr für Kinder ein, die eben nicht lesen und schreiben können. Auch das gibt es auf Mauritius und macht Ateliers, also Werkstätten mit diesen Kindern. Ein Freund von mir ist Kinderbuchautor und hat jetzt auch gerade den Prix Fanchette bekommen. Das ist also ein eigener Literaturpreis, den es auf Mauritius gibt. Dahinter steht auch Jean-Marie Gustave Le Clisiot, der das also mit initiiert hat. Es gibt auch jüngere Schriftstellerinnen wie Natacha Apanar, die waren jetzt auch gerade nochmal, der Name ist in der französischen Literatur auf jeden Fall bekannt. Ja, es gibt also da schon eine rege Szene. Es gab eine Zeit lang auch sowas wie eine Messe jährlich, aber die konnte sich nicht halten. Hm. Da kommt dann doch irgendwie auch die Politik rein, die die Kultur nicht immer, das kennen wir ja, als erstes versorgt.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer so zu verallgemeinern, aber verspürt man in irgendeiner Art und Weise durch den Ort, an dem diese Literatur ja auch entsteht, von dem sie auch mitunter handelt, entstehen daraus Eigenheiten, die sie zum Beispiel von der deutschen oder schweizerischen Literatur abheben?
Ja, würde ich sagen. Also bei Natacha Apanar, Der letzte Bruder, das ist wirklich ein schöner Roman. Den habe ich tatsächlich gelesen, bevor ich auf Mauritius war. Mhm. Das ist sehr schön übersetzt, weil auch nicht sehr dick, kann man gut lesen. Also es beschreibt zum einen sehr schön die Landschaft auf Mauritius. Und was sie sehr schön beschreibt, ist eben dieser Clash dieser Gesellschaften. Also sehr kritisch. Das heißt also, dass die Hotels eben die Terrains, die am Strand liegen, mittlerweile fast alle aufgekauft hat. Und die ärmeren Menschen, die in ihren Kabanen, in diesen kleineren Häusern leben, immer mehr zurückgedrängt werden ins Landesinnere. Mhm. Und dadurch entsteht eben nochmal eine größere Kluft zwischen denen. Und man begegnet eben auch viel Familiengeschichten, besonders von Le Clisiot. Der hat einen Teil seiner Kindheit auch auf Mauritius verbracht. Und ja, das sind sehr schöne Geschichten von sehr großen Familien, die es damals gab. Also er kommt eben aus einer franco-mauritischen Familie, in der eben die Welt noch in Ordnung war. Das beschreibt er da eigentlich sehr schön, ohne dass es jetzt kitschig wäre.
Ach schön, wunderbar. Dann haben wir direkt noch ein paar Lektüre-Tipps hier mit eingesammelt. Fantastisch. Und ein paar weitere Tipps greife ich gleich auch noch ab mit deiner Hilfe. Aber vorher würde mich noch interessieren, ob du denn zwischen diesen beiden Aufenthalten, und es lag ja eben einige Zeit dazwischen, wir haben es angesprochen, hast du da nennenswerte Veränderungen festgestellt, von denen du vielleicht auch ablesen kannst, in welche Richtung sich Mauritius gerade entwickelt? Finde ich persönlich ja bei solchen Orten, an denen man etwas mehr Zeit verbracht hat, eigentlich immer mit am spannendsten nach 10, 15 Jahren irgendwann nochmal zurückzukehren und zu merken, ich kenne den Ort sehr gut und vieles ist auch so in der Essenz noch da und ähnlich, aber einiges ist eben doch anders und da lässt sich ja manchmal dann auch viel von ablesen.
Und man selbst verändert sich ja auch. Das ist ja auch was Dynamisches. Da passiert ja was. 10 Lebensjahre, das ist dann eine andere Lebensphase. Ja, ich war dazwischen drin auch immer mal wieder da, aber jetzt natürlich so auf der Suche für das Buch nach neuen Orten, dann guckt man noch mal anders hin. Ja, es hat sich schon was verändert. Also vielleicht so das, was ganz sichtbar ist. Ich glaube, seit Corona gibt es eine Metro. Das ist irgendwie ein bisschen abgefahren im wahrsten Sinne. Dass man sich fragt, wieso gibt es auf so einer Insel eine Metro? Und ich glaube so, dass der nachhaltige Tourismus viel stärker jetzt da ist als vor 10 Jahren. Damals ist, glaube ich, noch sehr viel Raubbau auch betrieben worden, aber jetzt achtet man, glaube ich, schon sehr darauf, dass man Einheimische mit einbezieht. Das war sonst immer ein Problem, dass es ja die Wiesen sind, die aus dem Land rausgehen, das, was an dem Tourismus verdient wird. Und jetzt gibt es eben doch viele lokale Produkte. Ich habe ja am Anfang erwähnt, diese Korbflechterinnen, die dann eben die Chance bekommen, in Local Shops, Boutiquen, auch in ein Hotel zu verkaufen. Das ist eine Sache, die mir echt positiv aufgefallen ist.
Würdest du sagen, du selbst hast dir von Mauritius irgendwas mitgenommen nach Deutschland? Also emotional, kulturell, irgendwelche einstellungsbezogenen Dinge?
Ja, das kennst du wahrscheinlich ja auch. Ne? Das fragt man sich dann immer. Ich weiß noch, wir haben oft so abends draußen gesessen und es wird dann ja nicht kühl. Man sitzt und sitzt und überlegt dann, gerade wenn es so wieder Richtung Heimat geht, was nehmen wir denn jetzt mit? Was können wir mitnehmen? Also es klang schon manchmal fast verzweifelt, was ist es denn?
Ich frage auch deshalb, du hast vorhin so schön beschrieben, dass es einige Monate gedauert hat, bis du nicht mehr den Stress dir gemacht hast, den Stress abzulegen, sondern jetzt endlich mal entspannt zu sein, sondern irgendwann ist man dann ohne sich diesen Druck zu machen oder gerade weil man ihn sich nicht mehr macht, dann angekommen in jeder Art und Weise. Vielleicht ist es dann am Ende auch einfach nur in Anführungszeichen natürlich wieder, die gemeinsame Erinnerung. Ihr habt es gewagt als Familie, ihr habt das gemacht und ihr habt jetzt zumindest immer wieder die Möglichkeit, zurückzudenken gemeinsam. Du hast das vorher noch, als wir uns vor der Aufzeichnung unterhalten haben, so schön bezeichnet als so ein kleines Schmuckkästchen, das ihr gemeinsam immer wieder aufmachen könnt, wo ihr dann immer mal wieder reinschaut.
Ja.
Und auch das ist ja ein großer Reichtum, gemeinsam als Familie an so eine Zeit zurückdenken zu können.
Ja, und es ist so ein Schmuckkästchen mit so verschiedenen Ebenen, die man rausnehmen kann. Und ja, da steckt viel drin. Das stimmt. So würde ich es, glaube ich, auch zusammenfassen.
Ganz lieben Dank dir und alles Gute. Mach's gut.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
So, und wie schon angekündigt, gibt es jetzt für euch noch einen spannenden Deep Dive mit Tipps und Tricks und kulinarischen Empfehlungen von Reiseleiterin von Let's Go und Restaurantbesitzerin Nicole Eschke. Bitteschön. Ja, Nicole, herzlich willkommen auch dir. Schön, dass du da bist. Hi.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ich freue mich sehr, auch mit dir über Mauritius zu sprechen. Ein Land, das ja unter anderem für seine Naturschönheit bekannt ist, aber wie ich mittlerweile gelernt habe, auch noch mit ganz vielen anderen Facetten aufwartet, also mit Vielfalt in vielerlei Hinsicht. Mein Eindruck ist, dass da eigentlich für jeden was dabei ist. Wie ist es für dich, wenn du deine Augen schließt? Erstmal die Frage, ich habe da gerade, was war das für ein Geräusch im Hintergrund? Da singen die Vögel doch schon, oder?
Ja.
Ja, Mensch. Schön. Ist das immer so bei euch?
Ja. Ja, eigentlich schon.
Dann steige ich direkt mal damit ein. Wo sitzt du dort? Und ich habe jetzt gerade schon so einen Eindruck bekommen, was man hört, wenn man bei dir rausgeht. Was sieht man denn, wenn man bei dir rausgeht?
Eigentlich grün. Also Aha. Es ist eine sehr, sehr grüne Insel und trotzdem muss man leider sagen, auch immer mehr gebaut wird. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch sehr grün draußen. Umso mehr es regnet. Gerade sind wir auch in unseren Regenmonaten ein bisschen. Das heißt, über Nacht fällt öfter mal Regen und das macht es natürlich jetzt gerade besonders schön grün. Und ja, frühmorgens aufwachen mit dem Vogelgezwitscher, wo man selbst auch ein bisschen Vogelkunde betreiben kann.
Mhm.
Und über doch dann Tage, Wochen, Monate auch immer mitbekommt, die Vögel sitzen immer am gleichen Fleck, die zwitschern immer dasselbe Lied, um halt, ich sag mal, die anderen Vögel aufzuwecken oder.
Ja.
Das ist schon schön und auch sehr bunt. Wir haben den schönen gelben Webervogel, wir haben den schönen roten Kardinal. Also es gibt auch nicht nur die grauen Vögel, die man ja sonst mehr aus Europa kennt.
Mhm. Ja, ganz, ganz toll. Und es ist, glaube ich, auch relativ warm, hast du mir schon erzählt. Deswegen hast du auch alle Türen und Fenster gerade aufgerissen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich diese wunderbaren Vögel dann plötzlich gesehen habe, ist, wenn du deine Augen schließt und uns mal mit an deinen Lieblingsort nimmst auf Mauritius, wo ist der? Wie sieht's dort aus? Wie riecht's dort? Wie fühlt es sich dort an?
Also mein Lieblingsort ist natürlich da, wo es auch am grünsten ist, nämlich in unserem restlich verbliebenen Regenwald, der durch auch eine bergige Landschaft geprägt ist. Wir haben nicht ganz so hohe Berge wie die Schweiz, aber wir haben auch ein paar Berge. Also ich finde es dort einfach super, weil, wie gesagt, man ist rundum von Natur umgeben. Man fährt mit dem Auto durch, man fährt den Berg hinauf, kurvig. Dann gegebenenfalls bei Regenwald, bringt ja auch öfter mal ein bisschen Regen mit sich. Dann prasselt so ein klein wenig der Regen aufs Auto. Man riecht so diesen schönen Sommerregen, wenn man die Fensterscheiben dann runtermacht. Man riecht so diesen schönen frischen Sommerregen, der zieht sich bis ins Auto durch, bis man irgendwann oben angelangt. Und dann ja, geht es ja auch mal wieder bergab, wo man dann halt schon weit im Hintergrund die Küste sieht, weil Mauritius ist ja nicht so groß und man kann dann von oben auch relativ weit schön gucken, sieht dann das Meer im Hintergrund, wie sich an dem Riff die Wellen schlagen. Also Mauritius ist von einem Riff umgeben und da schlagen sich immer super die Wellen dran. Das sieht man natürlich auch schon von Weitem, wie so das Weiß hochschäumt. Dann sieht man die Küstenregion schon mit ihren kleinen Küstendörfern, Fischerdörfchen und fährt dann quasi so von dem dunklen Wald, der einen vorher so umgeben hat, dann einmal auf einmal so ins blaue Weite hinaus. Das ist einfach nur super und man könnte gefühlt alle 3 Meter anhalten und wieder ein neues Foto machen, weil es halt einfach so schön ist und weil sich zwischendurch ja dann auch von dem Wasser die Farben ändern, je nachdem aus welcher Höhenlage man natürlich dann auf den Ozean guckt.
Wow, das klingt ja ganz, ganz toll. Und diese ganze Gegend, wo auf der Insel befindet die sich geografisch?
Nur zur Einordnung? Die befindet sich im südlicheren Teil, so südwestlich ist der restlich verbliebene Regenwald von Mauritius noch vorhanden.
Ganz toll, ja, wunderschön. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, auch die Ostseite ist aus deiner Sicht zumindest durchaus unterschätzt.
Ja, man muss schon wirklich zugeben, die Hauptattraktion für jemanden, der das erste oder zweite Mal nach Mauritius kommt, sind schon mehr so im Süden und im Norden der Insel. Aber der Osten ist auch sehr schön. Der hat eine sehr schöne Panoramastraße, wo man die ganze Zeit, ich sag mit Auto oder auch mit Fahrrad, dort sind schon ein bisschen die Fahrradwege ausgebaut, wo man einfach schön auch da langfahren kann, die ganze Zeit am Wasser entlang. Und da die Mauritianer in ihrer Kultur so ein bisschen das Picknicken haben, das am Strand Picknicken, findet man halt auch unterwegs immer wieder oft genug Möglichkeiten, wo man anhalten kann, wo man sich hinsetzen kann und einfach sich so ein bisschen diese frische Meeresbrise um die Nase wehen lassen kann.
Ja, du sagst, die Mauritianer haben das Picknicken am Strand in ihrer Kultur so fast schon im Blut, könnte man meinen manchmal. Und du meintest gerade, ihr lebt so ein bisschen weiter draußen. Wie lebt ihr denn?
Also weiter draußen, wir leben direkt hier an der Küste, an dem kleinen touristischen Ort. Flick und Flack heißt der.
Das ist ein sehr sympathischer Name.
Ja.
Das hätte ich auch gerne als Anschrift. Erik Lorenz, Flick und Flack. Ja, schön.
Lachen auch, schmunzeln gerne Leute darüber,
ja.
Also ist auch ein relativ bekannter Ort auf unserer kleinen Insel, auch ziemlich touristisch belebt. Ja, und wir wohnen in so einem kleinen Wohngebiet, haben unser kleines Häuschen mit einem Garten dran, mit ganz vielen Bananenbäumen, Avocadobäumen, Oliven haben wir uns jetzt zugelegt, Mangobäume haben wir, Kokosnussbäume haben wir, Feigenbaum haben wir. Das Lemongras wächst hier super schön, da trinke ich super gerne den Tee, also abgekühlt dann, weil heißer Tee bei der Wärme ist ein bisschen zu viel.
Das klingt ganz toll, ja. Also ihr habt einen richtig tollen Garten. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr auf Mauritius gelandet seid? Machen wir nochmal einen kleinen oder vielleicht ja auch großen Schritt zurück. Ich weiß, du hast es schon erwähnt vorhin, du kommst aus Deutschland, dein Mann ist, glaube ich, in der Schweiz geboren. Wie hat es euch nach Mauritius?
Ja, geboren richtig, genau, aber er ist Mauritianer.
Aha.
Also ich bin diese klassische Liebesgeschichte. Ich fliege in Urlaub nach Mauritius, verlieb mich, pack 2 Jahre später meine Sachen und gehe nach Mauritius.
Wow, wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt 6 Jahre her insgesamt. Ich bin Ende 2019 bin ich hier angekommen.
Wie viel Mut hat das damals erfordert, diesen Schritt zu wagen?
Tja, wie viel Mut? Mich haben früher schon immer alle angeguckt, oh, ich finde dich so mutig. Ich empfand das damals gar nicht so, um ehrlich zu sein, dass das so mutig ist, sondern ja, ich habe einfach so gedacht, das Leben passiert.
Ja.
Und das Leben passiert aus einem bestimmten Grund und manchmal soll man Leben auch einfach passieren lassen. Ich hatte damals mit meiner Arbeit aber auch in Deutschland sehr viel Glück, weil ich konnte erstmal nur ein halbes Jahr aussteigen, habe hier ein bisschen Homeoffice gemacht, um halt das Leben auch kennenzulernen, um erstmal zu wissen, wie ist es denn auf Mauritius, wenn man halt nicht mehr nur 3 oder 4 Wochen in den Urlaub herkommt, sondern wie fühlt es sich an, wenn man denn hier auf Dauer ist. Dann war ich 3 Monate hier und dann hat uns ja alle Corona eingeholt. Und das war dann auch so, glaube ich, ein bisschen der Grund, ich bin hier von der Insel nicht mehr richtig weggekommen oder ich wäre nicht mehr zurückgekommen oder. Und dann hat quasi Corona für mich entschieden und ich bleibe hier und ich bin immer noch hier und ich bin glücklich hier und habe auch bisher keine Ambitionen, wieder nach Deutschland zurückzugehen.
So hat es mich damals auch nach Amerika verschlagen. Ich dachte auch, ich mache so ein bisschen Leben zwischen Deutschland und USA. Und 2 Stunden, nachdem ich hier gelandet bin, rief Trump dann den Travel-Ban für Covid aus, sodass ich dann über so lange hier feststeckte, dass ich dann quasi eh schon ausgewandert war und dann auch einfach hier geblieben bin. Hat es dann ein bisschen einfacher gemacht. Naja.
Genau. Ja.
Du hast erwähnt, ihr betreibt unter anderem auch ein Restaurant zusammen. Das finde ich ja sehr, sehr spannend, denn ich habe mit Antje mich auch über die verschiedenen Einflüsse der kreolischen Küche unterhalten. Hast du denn ein kreolisches Lieblingsgericht?
Ja, sogar nicht nur eins. Mhm. Also an sich mag ich die kreolische Küche. Sie ist ja auch sehr indisch angehaucht, zum Teil, weil unsere indische Bevölkerung ja auch den größten Teil der Bevölkerung an sich ausmacht. So, also die verschiedenen Formen der Curries, je nach Inhalt kann man sich ja dann aussuchen. Fisch, Hühnchen, Rind, Garnelen. Nur Gemüse.
Ja.
Und was ich auch sehr gerne mag, sind diese sogenannten Rutis. Das würde ich auch jedem empfehlen, der mal nach Mauritius kommt. Das kann man sich so vorstellen wie ein, wie heißt es, Eierkuchen oder Pfannkuchen? Mhm. Also diese großen, flachen.
Ja, also nicht die ganz dünnen Crepes, sondern wirklich die Pfannkuchen, die. Ja.
Ja, aber es sieht so aus, also es ist wie so ein Crepe gemacht, aber halt nicht in süß.
Mhm,
es ist so ein, und das wird dann befüllt und das kann man sich auch unterschiedlich befüllen lassen. Das sind so herzhafte Sachen von Oktopus über normalen Fisch oder halt auch Rind oder Hühnchen mit ein bisschen Boden meistens dabei und dann wird das so aufgerollt und so in Papier eingepackt. Dann reißt man das Papier nacheinander oben immer ab und kann immer ein Stückchen weiter essen.
Mhm.
Macht super satt und kostet ganz, ganz wenig Geld. Bekommt man, das ist so dieses typische Streetfood auf Mauritius, bekommt man auch für 1 Euro oder 1 Schweizer Franken. Also ganz günstiges Essen und trotzdem sehr nahrhaft.
Gibt es sonst noch was, von dem du deinen Gästen sehr gern empfiehlst, dass sie das unbedingt mal probieren sollten?
Also das Streetfood, so ein bisschen, das ist ja dann auch so ein bisschen alles das, was man in die Hand nehmen kann und so mit einem Hab im Mund verschwindet. Da gibt es schon eine große Auswahl und je nachdem, wie die Geschmäcker sind, kann man da auch echt gerne super schnell gut was durchprobieren, weil ja, ist eigentlich alles lecker.
Mhm.
Also da gibt es auch so kleine Bällchen, die heißen Gâteau Piment. Die haben gerne mal auch so ein bisschen Schärfe, wer es so ein bisschen schärfer mag. Das essen die Mauritianer gerne zu ihrem Frühstück und packen das in ein Brötchen rein. Das ist so, die Mauritianer halten viel früh morgens an und holen sich so einen sogenannten Ruti oder so ein Gâteau Piment als Frühstück. Wir Touristen, sage ich mal, oder als ich ja als Tourist auch noch mehr unterwegs war, wir haben dann sowas schon eher mal zu Mittag gegessen, weil wir halt eine andere Frühstückskultur haben.
Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für diesen Appetithappen zur kreolischen Küche. Sehr schön.
Ja, und Fisch natürlich, ne? Ja. Den will ich nicht vergessen.
Den hast du zumindest im Nebensatz erwähnt bei diesen Eierkuchen. Aber ja, feature nochmal den Fisch ganz speziell.
Genau, also so gegrillten Fisch oder Fischfilet. Dadurch, dass wir ja nur eine Insel sind und nur vom Wasser umgeben sind, sollte der Fisch natürlich auch nicht fehlen.
Unbedingt, ja. Antje hat auch erzählt, man könne auf Mauritius unglaublichen Geschichten begegnen. Sie hat auch irgendwann mal eine Reportage gemacht mit der Überschrift Mythos Mauritius. Das ist natürlich eine etwas schwierige Frage, da ziemlich offen, aber fällt dir selbst auch irgendeine unglaubliche, unterhaltsame, faszinierende Geschichte aus und über Mauritius ein, die dir irgendwann mal begegnet ist?
Also nicht mythosmäßig.
Mhm.
Was ich sehr interessant finde, was ich über meine Zeit hier rausgefunden habe oder womit ich am Anfang auch gerne den Lacher auf meiner Seite hatte, ich weiß aus den deutschen Reiseführern, die sagen immer, auf Mauritius gibt's die großen Flughunde.
Mhm.
Und wenn man dann das Wort Flughund einfach nur von Deutsch ins Englische übersetzt und dann sagt Flying Dog, dann guckt hier einen jeder an. Wovon redet sie denn eigentlich? Weil keiner wird dich verstehen, wovon man redet. Man meint aber unsere großen Fledermäuse.
Ja.
Die ja bis zu 1 Meter mit geöffneten Flügelspanne haben können. Die sind, also das ist so eine Besonderheit für Mauritius und das finde ich halt immer nur witzig, wenn halt die Deutschen so ankommen und dann immer so sagen, ah ja, hier die Flying Dogs, die will ich mal sehen, nee, Flughunde, die will ich unbedingt mal sehen und dann sage ich, sag das bitte nicht draußen zu einem Mauritianer.
Könnte so, Irritation hervorrufen, ja.
Genau, weil, genau, also das ist so ein kleiner Schmunzel, aber so einen richtigen Mythos, der ist mir bis jetzt leider noch nicht so wirklich über den Weg gelaufen.
Oder eine Geschichte aus deinen 6 Jahren von Mauritius, eine Begegnung vielleicht oder ein ganz einzigartiger Naturmoment, wo du sagen würdest, also wenn ich so über mein Leben hier in Mauritius nachdenke, also das war wirklich was Besonderes. Magic Moments.
Also es gibt so viele kleine dann eher, also gar nicht so den einen besonderen großen, sondern man läuft eigentlich im alltäglichen Leben schon genug vielen kleinen Besonderheiten teilweise über den Weg.
Ja.
Ob es heute mal der Affe ist, den man dann doch, ich sag mal, von der Wohnung irgendwo auf dem Baum sitzen sieht. Oder weil man einen Boottrip macht und das Boot dann auf einmal gefühlte Vollbremsung hinlegt und sich jeder denkt, was ist denn nun los? Und die Skipper haben bei, ich weiß nicht, 50 km/h die Wasserschildkröten gesehen, die durchs Wasser schwimmen und dann mit uns zurückfahren.
Um die zu betrachten. Also es war jetzt keine Notbremsung, sondern es war eher ein, oh, wie schön, das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Genau. Mhm. Oder letztens wurde mir erzählt, dass es jetzt ein kleines Gebiet gibt, wo es Seepferdchen im Wasser gibt, die man halt durch Schnorcheln und so auch betrachten kann. So, und das sind so kleine Nuancen, die einem erzählt werden, die man vielleicht auch nicht immer gleich sieht oder mal so kleine Kleinigkeiten, die halt immer wieder im täglichen Leben passieren und gar nicht so dieses eine große.
Schön, aber es sind ja ganz besondere Kleinigkeiten, ja, macht's ja dann aus am Ende.
Genau, oder wenn, dann ist das Zuckerrohr noch hoch und dann fährt man irgendwo vorbei und wow, was für ein schöner Ausblick. Hier gucke ich durchs Zuckerrohrfeld durch und sehe unten das Meer. Beim nächsten Mal sieht es ganz anders aus, weil das Zuckerrohr geerntet wurde und es gibt ein ganz anderes Panorama, was man dann auf einmal sieht, wo man gefühlt jedes Mal, auch wenn man öfter irgendwo vorbeikommt, aber immer wieder eine kleine Veränderung, je nach Vegetation oder Jahreszeit halt auch einfach sehen kann. Und das macht es hier für mich halt auch so faszinierend.
Das macht's.
So, man kann sich immer wieder an den gleichen Sachen auch erfreuen, weil sie doch auch ein bisschen anders sein können. Der Sonnenuntergang jeden Tag anders.
Und ich glaube, diese scheinbaren Kleinigkeiten, die machen es für jemanden wie dich so besonders, die du nun so lange dort bist und dann eben auch diesen Ort über den Zeitverlauf hinweg in seinen Veränderungen immer wieder betrachten kannst. Neue Facetten, Nuancen kommen hinzu.
Genau.
Wie ist es denn für Besuchende, die jetzt vielleicht nicht ganz so lange da sein können wie du, sondern ja ein paar Wochen für einen Urlaub, für eine Reise? Hast du diesbezüglich irgendwelche ganz besonderen Tipps, von denen du sagen würdest, also diese 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen oder das sollte man berücksichtigen hier auf Mauritius?
Also natürlich würde ich immer gucken, dass ich den Regenwald mir in so angucke. Da gibt es auch verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten. Man kann nur zu einem Aussichtspunkt fahren, man kann richtig im Wald laufen, auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, aber das ist schon schön. Das macht schon auch so richtig Spaß und Lust, weil man halt Natur pur Regenwald. Ist manchmal ganz schön warm, gerade auch jetzt Luftfeuchtigkeit, aber auch das bringt ja wieder so seinen Reiz mit sich, weil das hat man sonst nicht als Urlauber.
Ja.
Das ist auch so ein einmaliges Erlebnis dann irgendwo.
Ist ja auch toll, sich in so einer Natur dann richtig zu schaffen und dem, ja, im Sinne von Aktivurlaub dann auf eine ganz besondere Regenwaldwanderung aufzubrechen. Ja, toll. Vielleicht bleiben wir ja mal bei diesem Thema, also Aktivreisen, Aktivurlaub. Haben wir jetzt schon mal Wanderung? Es gibt bestimmte Wanderhighlights. Hättest du diesbezüglich noch weitere Impulse?
Also Aktivurlaub, die Golfer kommen auf ihre Kosten. Es gibt relativ viele Golfplätze auf der Insel. Die Kitesurfer kommen auf ihre Kosten, weil der Süden und auch unsere Limon-Halbinsel und der Osten mit dem Wind sind halt auch gut geeignet, um Wassersport-Kitesurfen zu betreiben. Man kann auch Kajak fahren, auch im Westen und auch im Osten, so dass man halt auch unterschiedliche Punkte hat und nicht immer das Gleiche sehen muss. Kommt ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad drauf an. Wer gerne aufs Wasser möchte und nicht ganz so aktiv sein möchte, der kann aber auch gerne aufs Boot. Mhm. Dann kann man mal kurz zwischenzeitlich auch ein bisschen schnorcheln. So für diejenigen, die so ein Halb-Halb suchen. Man kann natürlich auch noch unsere Berge besteigen und muss nicht nur durch den Wald. Wie gesagt, wir können nicht mit so hohen Bergen aufwarten wie die Schweiz. Aber auch bei uns kann man schön nach oben laufen und nach oben kraxeln. Auch anspruchsvoll mit Ausrüstung und nicht über gepflasterte Wege. Ja, also wirklich, es gibt eigentlich irgendwie für jeden was. Und der dann faul sein möchte, der darf auch den ganzen Tag am Strand liegen. Und es gibt genügend Strände, die man den ganzen Tag abfahren kann und sich auch jeden Tag einen neuen Strand aussuchen kann.
Strandfaulenzen wäre schon mal eine Sache. Du hattest vorhin auch Kajak angesprochen. Warst du diesbezüglich selbst auch schon unterwegs? Hast du da bestimmte Routen oder Vorschläge oder Gegenden, von denen du sagen würdest, das würde sich besonders eignen?
Also ganz bekannt ist einmal hier im Westen gibt es den Ort Tamarin. Und der
Fluss nehme ich an.
Genau, durch den Ort geht ein kleiner Fluss und da kann man super kajaken, auch für diejenigen, die jetzt so Kajak nicht gewohnt sind und sich vielleicht auch sonst nicht ganz so viel sportlich betätigen. Also ist auch für die leichteren Bewegungen gedacht. Und da kann man zum Beispiel zum Sonnenuntergang auch rauspaddeln aufs Meer, weil der Fluss führt ja aufs Meer und dann hat man den schönen Sonnenuntergang vor sich. Oder wer es ein bisschen anspruchsvoller mag, der kann auch gerne in den Osten, wo man so ein bisschen durch die Mangroven auch durchpaddeln kann. Aber da der Osten ein bisschen windiger ist, ist dort das Wasser auch ein bisschen, ich sag mal, welliger und daher ein bisschen anspruchsvoller.
Aber wahrscheinlich dann auch wieder zum Kitesurfen zum Beispiel ganz gut?
Genau.
Und wenn wir schon auf dem Wasser sind, ich glaube, Whale-Watching ist bei euch auch ein großes Thema.
Richtig, richtig. Ja. Wir sind einer der zwei Inseln der Welt, die Residenzwale haben.
Mhm.
Also sprich Wale, die, wir sagen immer so schön, vor unserer Haustür leben. Ist natürlich keine Garantie dafür, dass man sie jeden Tag zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle sieht. Aber die Chance, wenn man zu uns kommt, über das ganze Jahr gesehen, ist einfach größer, dass man Wale sieht. Wir haben bei uns Buckelwale, also auch die großen, die auch gut zu erkennen sind.
Ja.
Von Mai bis Oktober für diejenigen, die halt mehr den Aktivurlaub machen und zu unserer Winterzeit herkommen wollen. Die hätten dann natürlich auch die Chance, noch andere Walarten zu sehen, die dann vom Südpol halt an unserer Insel vorbeischwommen kommen, weil das Wasser zu dieser Zeit einfach kälter ist.
Wo und wie lernt man am besten das, soweit es das gibt, ist auch immer so ein blöder Begriff dafür, aber du weißt, was ich meine, das authentische, in Anführungszeichen, das untouristischere Mauritius kennen?
Sonntags am Strand.
Mhm.
Ganz einfache Antwort. Sonntags am Strand oder
was
wenn
die
Hindus Feiertage haben. Also ich hatte ja schon gesagt, dass das Picknicken in der Kultur der Mauritianer liegt. Und die Mauritianer gehen in einer 6-Tage-Woche arbeiten und der Großteil der Bevölkerung hat sonntags frei.
Mhm.
Und ich sag mal, die Mauritianer, die auch in der Stadt leben oder die nur in der Wohnung leben, die zieht es natürlich dann sonntags an die Strände. Und Mauritius ist auch sehr familiär aufgestellt. Also die leben auch noch häufig in größeren Familien oder doch nicht unbedingt in einem Haus, aber sehr nahe verbunden. Und da geht dann auch die ganze Familie zum Strand. Und die kommen dann auch gern mit ihren Kochtöpfen oder mit ihren vorgekochten Sachen und ihrem kleinen Pavillon und ihren Liegestühlen oder so Sitzgelegenheiten, kommen ein bisschen mit Musik und verbringen halt einfach ihren gesamten Tag am Strand, singen ein bisschen, planschen im Wasser, die Kinder können rumrennen, sehen natürlich dann auch andere Kinder, jeder spielt irgendwie miteinander. Und die Mauritianer sind halt auch wirklich offen, selbst wenn man zu so einer Gruppe geht und die sehen so ach, ist kein Einheimischer, ach, komm mal her, ich zeig dir mal, probier hier mal mit beim Essen. Oder Mensch, hier haben wir einen Curry, versuch mal. Also die sind da auch wirklich sehr aufgeschlossen. Vielleicht auch nicht jeder, klar, aber der sehr, sehr große Teil schon. Und das hat man auch häufig bei den hinduistischen Festen, die gerade irgendwie so am Strand stattfinden. Die teilen.
Ja.
So, die teilen einfach nur ihr ganzes Essen, ihre Getränke. Da gibt's dann, die wissen, ach, hier laufen alle bei uns vorbei. Und dann stellt die, ich sag mal, das kleine Mütterchen, stellt einen kleinen Tisch auf die, an die Straße mit Pappbechern. Und jeder, der vorbeikommt, der was zu trinken möchte, der nimmt sich da ein Pappbecher und ja, und ist gut. Muss man nicht mal was für bezahlen. Also ist ein sehr offenes Volk. Und die gucken auch nicht danach, oh, darf ich jetzt aber nur ein Hindu irgendwas trinken, weil es nur sein Feiertag oder nein, also die feiern, wer möchte, darf mitfeiern und dann feiern alle zusammen.
Das ist natürlich toll, ja. Und erinnert mich ein bisschen auch an etwas, das Antje, mit der ich mich ja in dieser Folge auch unterhalten habe, erzählt habe, als sie damals in Mauritius ankam. Sie hat auch für eine Weile bei euch dort gelebt und die Local-Nachbarn sie dann direkt erstmal begrüßt haben, indem sie ein paar Hängematten vorbeigebracht haben. Also diese Offenheit finde ich dann auch sehr sympathisch.
Genau.
Ja, erstmal Prioritäten ja, oder, setzen.
Genau, oder die Früchte, die aus den verschiedenen Gärten getauscht werden und über den Zaun rübergereicht werden, weil der eine hat das, der andere hat das. So die Hilfsbereitschaft und alles ist hier doch noch sehr hoch.
Schön. Ach, das hat Spaß gemacht. Du, ich weiß zu schätzen, dass du uns hier deine Hilfsbereitschaft jetzt erstmal hast angedeihen lassen und dir die Zeit genommen hast. Ja, lieben Dank dir für deine Zeit und für das Gespräch. Dankeschön.
Bitte, bitte. Ich hoffe, ich konnte ein paar Leute neugierig auf Mauritius machen. Und vielleicht komme ich auch noch ein paar Leute besuchen irgendwann.
So soll es geschehen. Ganz lieben Dank dir erstmal für das Gespräch. Und ja,
bitte, bitte.
Danke, mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Das waren unsere Gespräche mit Antje Allroggen und Nicole Eschke über Mauritius. Eine Insel, das ist, denke ich, deutlich geworden, die nicht nur durch wunderschöne Strände besticht, sondern durch ihre Menschen, ihre kulturelle Vielfalt und ein Leben, das sich zwischen Alltag, Geschichte und kosmopolitischen Einflüssen bewegt. Antje hat uns mitgenommen in ihre Zeit dort, hat beschrieben, wie es ist, mit der Familie auf Mauritius zu leben, zuzuhören, zu entdecken und immer wieder neu zu verstehen, was diese Insel ausmacht, und zwar eben jenseits der typischen Postkartenbilder. Nicole hat uns Einblicke in ihr Leben vor Ort gegeben und uns nicht nur raus aufs Meer mitgenommen, sondern ja auch in die kreolische Küche eingeführt, fand ich sehr, sehr spannend. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Mauritius selbst zu erleben, Edelweiss fliegt euch direkt von Zürich nach Mauritius, und zwar von Januar bis Mai und dann wieder ab September. Oder vielleicht könnt ihr euch das so rum besser merken, das ganze Jahr über, außer in den Sommermonaten Juni, Juli und August. Und wer sich sportlich austoben möchte, es gilt natürlich wie immer, Sportgepäck fliegt kostenfrei mit. Ganz gleich, ob ihr also die kreolische Küche erkunden, in den Bergen wandern, in den Lagunen schnorcheln oder Musik und Alltag erleben möchtet, Mauritius bietet euch all das, wie wir nun gehört haben, in einer ganz besonderen Mischung aus Natur und Kultur. Alle Infos zu den Flügen, zu Reiseterminen und Buchungsmöglichkeiten findet ihr wie immer auf flyedelweiss.com. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Lasst gern von euch hören, zum Beispiel in den Kommentaren bei Spotify oder auch mit einer Rezension in der Apple Podcast App oder auch auf der Instagram-Seite von Edelweiss. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge von Edelweiss Travel Tales.